Tresor, der Podcast des Teams Kultur der Region Hannover.
Ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Tresor, dem Kulturpodcast der Region Hannover. Wir kümmern uns heute um die Intraregionale. Mit dem Projekt 2021 ist sie das zweite Mal am Start. Am 13. Juni hat die Vernissage begonnen an 11 verschiedenen Orten mit unterschiedlichsten Kulturinstitutionen, die das Ganze geplant und organisiert haben. Künstler vor Ort arbeiten mit Klängen in unterschiedlichster Form. An 12 Orten in der gesamten Region kann man das erleben, welche Töne, Geräusche uns fast tagtäglich umgeben und wie sie dann auch mit kunstvollen Klängen oder auch Musik ergänzt oder kombiniert werden können. Das gesamte Programm umfasst neben den Installationen auch Konzerte, Touren, Workshops und Vorträge. Wie gesagt, es sind 11 Kulturinstitutionen der Region. Auch Studierende der Hochschule Hannover sind beteiligt. Kooperationspartnerin der Intraregionale ist die Hörregion der Region Hannover. Und die Runde hier heute im Schloss, in dem wirklich gute Temperaturen herrschen, am, ich glaube, heißesten Tag des Jahres. Die Runde hier setzt sich zusammen aus Frank Nordig, der das Atelier Landart betreibt. Und eins seiner Projekte ist die Intraregionale. Damit ist er auch der Veranstalter. Nils Meyer sitzt hier als Leiter der Hörregion, das heißt die Kooperationspartnerin, die das gesamte Begleitprogramm mitorganisiert hat. Und ich freue mich auch, dass Rita Steinbach-Spenhoff hier ist. Sie ist die Vorsitzende des Kulturvereins Neustadt und damit auch quasi mit der Künstlerbegleitung sozusagen vor Ort organisiert. Denn die österreichisch ansässige Künstlerin Clara Oppel hat hier in den Kasematten des Schlosses, also in diesem Spitzbogengang, den ehemaligen Verteidigungsanlagen, auch eine Klanginstallation gemacht. Und irgendwer muss sich ja um diese vielen kreativen Menschen auch kümmern, die an unterschiedlichsten Orten, die sie vorher noch gar nicht kannten, ihre Installationen machen. Dieser Podcast heute hat noch ein besonderes Element, denn nach unserer Gesprächsrunde gibt es quasi einen eigenen Teil, in dem Jennifer Borg vom Team Kultur mit Clara Oppel darüber spricht, wie ihre Arbeit hier gelaufen ist. Und dann gibt es auch schon ein paar erste Höreindrücke. Wir starten quasi mit dem Ideengeber und dem Veranstalter der Intraregionale, Frank Nordig, mit seinem Atelier Landart. Auf eurer Homepage findet man, glaube ich, das, was schon sehr aussagekräftig ist: die Kunst, die Landschaft und der Geist des Ortes. Das begleitet eure Arbeit, glaube ich, generell. Ihr arbeitet immer in Landschaften. 2016 habt ihr das, du mit deinem Kollegen Wolfgang Buntrock, auch schon gemacht. Jetzt, 2021, gibt es eine Spezialisierung auf den Klang. Erklär doch mal, wie der Bogenschlag zwischen eurer ersten Intraregionale und der diesjährigen so vonstatten ging.
Bevor ich das tue, würde ich gerne eine kleine Korrektur anbringen, weil ich bin Ideengeber, das stimmt, und ich bin Organisator. Und das Besondere bei der Intraregionale 2016 und auch 2021 ist, dass die Veranstalter nicht eine Person ist oder auch nicht die Region, sondern das ist ein Verbund, ein Netzwerk aus 11 Kunstinstitutionen, die gemeinsam sich zusammentun und diese Intraregionale veranstalten. Also ich bin zwar so die Spinne im Netz und habe die alle Fäden in der Hand, aber formal und auch inhaltlich, die Kunstvereine veranstalten die Intraregionale. Und wie es dazu gekommen ist, ich glaube, das war die Frage.
Genau, die Ideen und die Entwicklung von 2016 bis hierher und auch gern eure Schwerpunkte.
Genau, also du hast es ja gesagt, ich bin Landschaftskünstler und die Intraregionale 2016 war eine Veranstaltung, wo wir Landschaftskunst gemacht haben, Orte in der Landschaft gesucht haben und zusammen mit den Kunstvereinen und dann Künstler ausgewählt, um Landschaftskunst zu machen. Wir hatten damals das Problem, dass es schwierig war zu evaluieren oder festzustellen, wie viele Menschen haben das überhaupt wahrgenommen. Wir haben einen ziemlich großen Aufwand betrieben und es war nicht so ganz klar, wer hat das eigentlich gesehen. Und als wir dann 2016 damit durch waren, haben wir überlegt, wie kann es weitergehen? Ist es wieder Landschaftskunst, wo wir wieder das gleiche Problem haben? Es gab auch große Probleme, Orte in der Landschaft zu finden, die nicht vom Naturschutz oder ähnlichen Institutionen belegt waren, sodass wir dann mit der Idee, ortsbezogene Kunst zu machen, das ist der Schwerpunkt der Intraregionale, beziehungsweise das, was sie ausmacht. Wir machen ortsbezogene Kunst, dass wir uns aufgemacht haben und eigentlich da durch einige Zufälle die Hörregion getroffen haben, die uns gefragt haben, ob man nicht zusammen die Intraregionale durchführt und dann aber einen Schwerpunkt auf den Klang legt, auf die Klangkunst.
Hier bei dem Thema kommt man bei der Hörregion auch quasi kaum drum herum. Kannst du es nochmal so ein bisschen plastischer machen? Landschaftsart klingt ja eigentlich so, als ob es eine niedrige Schwelle ist. Also Menschen gehen ja auch einfach an Orte und entdecken hoffentlich auch einige Kunstwerte. Schwer zu evaluieren, du hast das gesagt. Manchmal auch durch den Naturschutz eingeschränkt. Aber wie geht man denn konkret vor? So, du sagst jetzt, du willst Landschaftskunst machen, fährst jetzt hier in der Region rum und suchst einen Platz. Und dann passiert was?
Na gut, die Intraregionale, wie ich eingangs sagte, ist ja eine Gruppe von 11 Kunstinstitutionen. Und es ging schon darum, immer ein Kunstwerk einem Kunstverein oder in Leert ist es eine städtische Galerie zuzuordnen. Und 2016 war es tatsächlich so, dass ich im Umfeld dieser Vereine, Institutionen geguckt habe, was für ein Landschaftstyp gibt es dort, was ist das Besondere. Und dann war es irgendwie klar, dass wir in Neustadt eben ins Moor gehen. Also weil das ist das, was die Landschaft hier ausmacht. In Basinghausen waren wir auf dem Zechenpark, also auch sehr eng verknüpft mit der Geschichte von Basinghausen. In Burgwedel waren es Feuchtwiesen, auf denen eine Installation stand. Also man guckt halt, was für typische Orte gibt es und dann, wenn man dann entsprechende Orte gefunden hat, muss man rauskriegen, kann ich da was machen oder gibt es irgendein Eigentümer oder sonstige Restriktionen, die das verhindern. Und letztendlich ist es hier ein Stück weit ähnlich gelaufen, wobei wir zusammen mit der Hörregion auch, das lief am Anfang auch so ein bisschen kooperativ, wir geguckt haben, wir gehen jetzt nicht in die Landschaft mit der Klangkunst unbedingt, sondern wir suchen Orte, die aus sich heraus schon ein Interesse wecken. Also auch ohne Kunst so attraktiv sind, dass Leute sich auf den Weg machen, um diese Orte zu besuchen und quasi als Mehrwert, je nachdem von wo man guckt, entweder die Kunst haben oder wenn der Kunstinteressierte hat als Mehrwert dann zum Beispiel hier im Beispiel der Kasematten kann noch diesen historischen Wehrgang erleben neben der Kunst. Und da haben wir halt einen schönen Strauß von zum Teil sehr attraktiven oder eigentlich allen sehr attraktiven Orten zusammengestellt, die einfach auch einen sehr großen Bogen aufspannen an Orten, geschichts- und naturbezogen, je nachdem.
Wenn man sich das Programm anguckt, muss man sagen, ja, wirklich schöne, überraschende Geschichten. Dinge, die ich zum Beispiel als Fahrradfahrerin gar nicht nutzen würde, zum Beispiel Parkhäuser. Aber ihr spannt wirklich einen Boden von Parkhäusern. Es sind Kloster dabei, hier die Kasematten. Es gibt natürlich auch Gegenden so in der Natur. Das Kulturgut Poggenhagen ist dabei, wo die Klänge dann entsprechend auch so der Mischung Natur-Mensch angepasst werden. Es gibt einen Wertstoffhof tatsächlich auch, also brutal gesagt Müllkippe. Eine große Bandbreite. Und jetzt kommen wir dann mal ins Spiel mit der Hörregion Hannover. Die ist ja per se schon ein ziemlich einzigartiges Projekt der Region und hat ja eigentlich alles auf dem Zettel, Nils Meyer. Das reicht ja von medizinischen Aspekten über pädagogische Angebote, auch für Kinder und Jugendliche, auch für ganze Familien. Das reicht aber auch bis hin zum Kulturtouch, also überall, wo Töne und Klänge irgendeine Rolle spielen. Frank hat das schon gesagt, ihr seid irgendwie ins Gespräch gekommen. Was war jetzt für die Hörregion so interessant, an der Intraregionale teilzunehmen oder als Kooperationspartnerin doch sehr vielseitig auch aufzutreten?
Naja, alles, was mit dem Thema Hören zu tun hat, ist für uns erstmal spannend. Und Möglichkeiten, Projekte, Veranstaltungen, Ideen, die eben die Ohren öffnen, sind für uns dann besonders interessant. Klangkunst ist ja eine Möglichkeit, ganz spielerisch, unterhaltsam und natürlich auch kunstvoll an das Thema ranzugehen. Und insofern war das für uns natürlich eine wunderbare Kooperation, auch in der gesamten Region oder in großen Teilen der gesamten Region, eben mit diesem Festival dabei zu sein und das zum Leben zu erwecken und mit Klang zu erfüllen. Hören ist für uns ja deshalb so wichtig, weil wir glauben, dass der Hörsinn so ein bisschen nicht verachtet, aber nicht ganz so geachtet wird wie vielleicht andere Sinne.
Unterschätzt, schmählich unterschätzt.
Unterschätzt, genau. Und man kann mit den Ohren eben Dinge sehen, in Anführungsstrichen, die man mit den Augen nicht sieht. Also ob das in einem Straßenverkehr ist, das Auto, das von links kommt, das hört man, wenn trotzdem das von rechts man aber guckt. Also insofern gibt es über das Hören als 360 Grad, ist einfach ein toller Sinn. Und wir versuchen mit der Hörregion eben auf diesen Sinn so ein bisschen hinzuweisen und eben auch was zu sagen, tut was, wenn eure Ohren nicht mehr so gut funktionieren, wie das vielleicht mal in eurer Kindheit war. Und das tun wir eben auf ganz verschiedenen Wegen mit unterschiedlichen Projekten im medizinischen Bereich, aber auch im Bildungsbereich und natürlich gerne auch im kunstvoll-künstlerischen Bereich, weil wir darüber, glaube ich, viele Menschen auch gut erreichen können.
Vielleicht da noch hake ich da mal ein, weil ich war lange Jahre im Vorstand des Vereins Kulturgut Poggenhagen und wir haben tolle Projekte gemacht und immer wieder festgestellt, dass wir alleine es schwer haben, wahrgenommen zu werden in der gesamten Region und vor allen Dingen auch in dieser großen Landeshauptstadt. Das heißt, und die Intraregionale als Netzwerkprojekt, da tun sich 12 Institutionen, die alle in der Region liegen, zusammen und haben dadurch eine ganz, ganz andere Wahrnehmung und von der Arbeit, die sie zusammentun. Wir sind ja, also das war 2016 war es okay, aber jetzt 2021, auch bestimmt durch die Zusammenarbeit mit der Hörregion, sind wir in den Medien sehr präsent und werden wirklich auch wahrgenommen und geschätzt, denke ich auch. Und ich glaube, das war auch ein Grund für euch von der Hörregion, weil euer Problem war auch, ihr könnt in der Landeshauptstadt wirken und da kommen die Leute zu euren Veranstaltungen, aber in der Region ist es sehr schwer, diesen Aufmerksamkeit regionsweit zu erzeugen. Und das, denke ich, ist uns gemeinsam mit der Intraregionale gelungen.
Rita Steinbach-Spenhoff nickt jetzt. Rita, du bist Vorsitzende hier des Kulturvereins Neustadt am Rübenberge.
Verbessern, Kunstverein.
Was habe ich gesagt?
Kulturverein.
Ja, Kunst, Kultur. Verzeihung, natürlich Kunstverein. ihr seid mit im Boot. Ihr gehört mit zu denjenigen, die sagen, wir entdecken unsere Region hier, unsere Kommune auch mit und finden schöne Orte, wo Kunst gemacht werden kann. Wie neu ist denn hier so in Neustadt das Ding mit der Klangkunst? War das vorher schon mal so ein bisschen im Kunstverein Thema oder habt ihr euch da jetzt auch überraschen lassen durch die ganzen vielen Themen und die Ausschreibungen?
Wir sind ja beteiligt und waren bei den Planungen dabei. Und ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung auch, Klangkunst zu unterstützen, weil Klangkunst für uns eben eine ganz neue Form von Kunst ist. Der Kunstverein kümmert sich bisher hauptsächlich um zeitgenössische bildende Kunst und macht Ausstellungen hier im Schloss oder Exkursionen oder besucht Ateliers. Wir haben auch eine Artothek, ganz interessant, wo man also Bilder ausleihen kann. Trotzdem ist es auch unser Anliegen, Kunstformen ein Forum zu geben, die nicht so alltäglich sind. Und deswegen war das bei uns schon klar, dass wir das unterstützen und da mitarbeiten.
Wie sehr hängt denn dein Herz hier unten an den Kasematten? Hast du gleich gesagt, das ist ein guter Ort?
Ich war gleich begeistert, weil die Kasematte ist ein historischer Ort und zumeist verschlossen. Auch viele Neustädter, die seit Jahren hier leben, kennen den Ort gar nicht oder haben ihn noch nie besucht. Und Frank, du hast das schon angesprochen, es ist praktisch ein Mitnahme für Leute, die sich nicht für Klangkunst interessieren, die werden auf jeden Fall die Kasematten ansehen und vielleicht ein bisschen angepiekst werden und sagen, ach, interessant, hätte ich nie gedacht, dass mir Klangkunst doch gefallen könnte.
Wie sieht denn das konkret aus, wenn ihr eure Künstler quasi an der Hand habt? Die, muss ich mal kurz zum Hintergrund sagen, die durften sich die Orte nicht unbedingt aussuchen. Man durfte einen Erst- und Zweitwunsch äußern. Das wurde teils berücksichtigt, teils gab es dann auch andere Orte. Das heißt, man hat sich beworben und dann hat die Jury gesagt, das sind unsere Projekte und hat die Orte zugewiesen. Frank, ist das richtig so?
Die Künstler und Künstlerinnen haben sich beworben mit ihrem Lebenslauf, mit ihrer Vita und wurden ausgewählt und Orten zugewiesen. Ja, sie konnten in ihrer Bewerbung zwei Orte nennen. Wir hatten die Orte schon online und mit entsprechenden Fotos und Informationen versehen, waren die den Künstlern bekannt, Künstlerinnen. Aber die Jury hat entschieden, der oder die, oder in diesem Falle Clara Oppel, ist die Richtige für die Kasematten. Und da hatten die Künstlerinnen und Künstler keinen Einfluss drauf.
Was konntet ihr denn dann als Entscheidungskriterien ansetzen?
Natürlich war der Wunsch ein Entscheidungskriterium, aber auch einfach das, was wir von denen gesehen haben, was sie in der Vergangenheit getan haben, ob sie zum Beispiel im öffentlichen Raum unterwegs waren. Clara Oppel hat relativ viel in Galerien gearbeitet, von daher war sie eher jemand für einen abgeschlossenen Raum, wie es die Kasematten sind. Peter Kutin in Bente, der war schon mit vielen Projekten im öffentlichen Raum unterwegs, auch in der freien Landschaft. Das heißt, da hat sich so ergeben, dass wir den nach Bente gelegt haben. Also das waren verschiedenste Kriterien. Ja. Genau, das ist etwas, was ganz spannend ist. Am Anfang wurden den Künstlern so Punkte, die sich beworben haben, Punkte zugeteilt von der Jury und von den Kunstvereinen. Und der die meisten Zustimmung im Vorfeld bekommen hat, ist am Ende nicht dabei gewesen, weil es keinen Ort mehr für ihn gab. Also es waren dann immer andere, die vielleicht weniger Punkte im Vorabsystem bekommen haben, dann passiger für die Orte. Und dann blieb der, so ein Franzose, der hat das natürlich nie erfahren.
Außer er hört jetzt unseren Podcast.
Außer er hört jetzt, selbst dann wird er es nicht wissen, weil das haben sich viele Franzosen beworben, ist er leider nicht zum Zug gekommen, weil...
Guck an, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht klar, dass es doch einiges zu berücksichtigen gibt, dass nicht jeder Künstler, jede Künstlerin alles an einem Ort umsetzen kann. Also Rita, wie kann man denn die Künstlerin, den Künstler vor Ort unterstützen? Wo konntet ihr Clara Oppel so ein bisschen unter die Arme greifen, sich hier zurechtzufinden?
Sie ist im Vorfeld, als feststand, dass sie für die Kasematten ausgewählt wurde, angereist und hat sich die Kasematten angesehen. Und da konnten wir uns schon kennenlernen. Es gibt ja immer so ein Unterstützungsteam hier vor Ort. Ich muss dazu sagen, dass der Kunstverein so 200 Mitglieder hat, aber es sind 20, die aktiv sind. Und diese Aktiven stemmen alles ehrenamtlich. Und das ist dann natürlich eine große Herausforderung, wenn eine Künstlerin hier vor Ort 4 Wochen verbringt. Sie hat ja ein besonderes Klangobjekt, wo sie im Vorfeld hier in der Neustädter Umgebung erstmal Klänge gesammelt hat. Dies unter anderem haben wir vermittelt und teilweise sind wir auch dabei gewesen, wie sie also mit Fledermausbeauftragten durch die Neustädter Wiesen gestreift ist und in der Umgebung und das aufgenommen hat. Oder Vögelstimmen. Sie hat einfach Töne aus der Umgebung aufgenommen. Und die wurden dann von ihr digital bearbeitet und komponiert. Und das musste sie natürlich immer am Computer machen. Das ist nun ein Teil der Arbeit. Aber der nächste ist natürlich die praktische handwerkliche Arbeit, in den Kasematten 128 Lautsprecher anzubringen.
Du hast es auch gerade gesagt, wir reden hier von überwiegend Ehrenamtlichen. Das wird in den anderen Kunst- und Kulturinstitutionen auch nicht anders sein. Menschen, die sich einfach aus Begeisterung da engagieren. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Eindruck, was Clara Oppel hier unten so gemacht hat. Nils, das Programm, das die Hörregion drumherum aufgestellt hat, ist sehr unterschiedlich. Es reicht von entspannte Fahrradtouren zwischen dem einen oder dem anderen Kunstwerk. Es geht aber auch um andere Perspektiven. Wie hat sich das so rauskristallisiert? Wann habt ihr gemerkt, wir können da verschiedene Schwerpunkte draus machen und andere Leute noch mit ins Boot holen?
Ich raschle hier so ein bisschen, das ist der große Flyer, den man im Hintergrund hört, wo die ganzen Veranstaltungen, aber auch die Kunstwerke drin sind. Braucht man viel Platz für, das ist ein großer Flyer. Also erstmal, das Programm ist natürlich in Kooperation mit den Kunstvereinen entstanden. Wir haben ganz viele Vorschläge, Ideen und so weiter aus den Kunstinstitutionen natürlich mitgenommen und geguckt, wie können wir das umsetzen. Und das ist dann auch das Thema der Hörregion, dass wir dann eben dabei sind und bei der Umsetzung, bei der Koordination, aber auch bei der Planung natürlich unterstützen. Vom Portfolio her, also im Wesentlichen, auch hier muss ich sagen, dass meine Kollegin Maike Völling koordiniert und umgesetzt und geplant, ist das halt ein ganz buntes Programm, das auch eigentlich die Interdisziplinarität der Hörregion widerspiegelt. Wir haben hier Formate, Vermittlungsformate, die eben ganz klar im Bildungsbereich sind, die sich an Kinder richten, die Workshops spielerisch an das Thema Klang und Sound herangehen. Wir haben aber auch ganz klassische eben Konzertformate, wo das kulturell thematisiert wird, die aber auch vom Höraspekt, sagen wir mal, sehr besonders sind. Vielleicht mal als Beispiel Konzert vom Ensemble Atonor hier auch im Amtsgarten am Schloss Landestrost. Die machen halt Sounds und Stücke mit Telefonhörern zum Beispiel, also mit ganz ungewöhnlichen Klanginstrumenten. Das wird sicher ein absolutes Highlight hier am 25. Juni oder auf dem Hermannshof. Da gibt es dann eine Aktion vom Hermannshof Hupen und Hören, wo dann eben, wie der Titel schon sagt, eben auch mit großen Maschinen und Autos und Fahrzeugen einfach Klang erzeugt wird. Also das ist eben auch das Thema, einfach auch über ungewöhnliche Wege mal auf das Thema Hören hinzuweisen und auch eben dafür zu sensibilisieren, was man darüber auch alles wahrnehmen kann von dieser Welt. Holger Kirler ist Künstler, Musiker aus Hannover, macht einen Klanggang, also einen Hörspaziergang mit Kindern und Familien am Benterberg, das, um einfach auch da mal Ohren öffnen, unterwegs zu sein und all das, was wir sonst am Wegesrand vielleicht nicht so wahrnehmen, weil wir vorbeirauschen oder weil wir eben nicht bewusst hinhören, wird hier bewusst gemacht. Und insofern ist dieses Projekt, hat einen Vorlauf, muss man auch mal sagen, von 2 Jahren, die gesamte Intraregionale. Mit dem Begleitprogramm sind wir jetzt seit etwa einem Jahr dabei, die ganzen Veranstaltungen eben mit den Kunstvereinen zu planen, zu organisieren und zusammenzustellen. Und ich finde, das Ergebnis ist dann auch dementsprechend großartig geworden. Aber es gibt natürlich auch klassische Vermittlungsformate, in Anführungsstrichen, also Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern. Ich denke, das ist auch klar, soll Kunst auch für sich wirken und wirken können. Muss auch so aufgebaut sein, aber es ist natürlich immer auch spannend, drumherum die Geschichten zu hören, wie eigentlich der Weg dorthin war. Und auch da gibt es mehrere Gespräche und Formate, die das erklären. Das hat man bei der Vernissage jetzt, glaube ich, auch gut erleben können. Georg Klein war in Wunsdorf und hat da vielen Menschen, in Burgdorf unter der Brücke und hat dort immer auch vielen Menschen einfach erzählt, wie das entstanden ist, die Idee, was da alles hintersteckt. Und das macht das Ganze dann nochmal hörend und anschaulicher. Also das ist schon sehr spannend.
Was hat er denn zum Beispiel so gesagt? Also es war eine Hochbrücke, ne? Also viel Autoverkehr, wenn ich mich recht entsinne. Und das hat er wie verarbeitet und was hat er da so drüber erzählt? Kriegst du das noch zusammen?
Kann Frank vielleicht kurz noch mit ergänzen. Die Art und Weise, wie das Kunstwerk ausgelöst wird mit bestimmten Schranken, Lichtschranken etc. und wie mit dem gespielt wird, mit der Dehnungsfuge an der Brücke und den Autos, die dort rüberrollen und den Sounds, die dort variiert sind. Aber das kann Frank vielleicht noch viel versierter ergänzen.
Das ist ganz spannend bei Georg Klein, weil wir, ich muss sagen, ich bin Landschaftskünstler und hatte vor der Intraregionale eigentlich keine, also vor der Intraregionale 2021 keine Ahnung von Klangkunst. Und die meisten Kunstinstitutionen, Rita hat das ja auch gerade gesagt, Klangkunst gehört nicht zum Portfolio. Das heißt, in Burgdorf war es so, dass wir bei der Ortssuche bin ich dann mit den Verantwortlichen da vom Kulturverein, in diesem Fall ist es tatsächlich ein Kulturverein Szena, durch den Ort gegangen und haben nach diesem besonderen Ort gesucht und haben dann festgestellt, den gibt es da irgendwo oder wir haben ihn nicht so richtig gefunden. Und die Idee war, okay, der Künstler, die Künstlerin, die wir für Burgdorf aussuchen, die soll eine oder der soll eine wandernde Skulptur machen. Und zwar soll er etwas entwickeln, was man dann eine Woche hier, eine Woche dort, weil es eben so viele verschiedene. So, und dann kam Georg Klein nach Burgdorf. Wir haben ihm das gesagt, was wir uns vorstellen und haben ihm diese Stadt gezeigt. Und dann haben wir ihm auch den Ort unter der Hochbrücke gezeigt und er hat gesagt, hier, ich. Also es war sofort Liebe auf den ersten Blick. Er hat gesagt, ich arbeite hier. Und ein Grund, das hat Nils schon gesagt, ist eine Dehnungsfuge, weil den Ort, den er sich ausgesucht hat, ist direkt unterhalb des Brückenkopfes. Und wenn man da steht, hört man oben immer die Autos rüberfahren. Also nicht dieses Rauschen von den Reifen, sondern immer so ein dumpfes Dudun, Dudun. Pause, 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 dann wieder Dudun, Dudun, Dudun. Also ne, das sind dann immer die Achsen, die über diese Fuge, und das war für ihn, also das, da war er, wie gesagt, völlig verliebt und er hat dann dieses Geräusch aufgenommen Dann gibt es dort konnte er einen Raum nutzen, der vergittert ist nach außen. Und da ist er mit einem Löffel oder mit einem Metallgegenstand entlang gegangen. Und das war dann so ein metallisches Klackern. Das kombiniert mit einem Lasersensor, der auch auf vorbeifahrende Radfahrer und auf einer Linie laufenden Fußgängern reagiert, ist ein Klangkunstwerk entstanden, das ganz stark in Interaktion tritt mit dem, was obendrauf passiert und dem, was davor passiert. Also eine wirklich sehr spannende und vor allen Dingen diesen Aspekt der Interaktion betonende Arbeit. Es ist tatsächlich so, dass an den meisten Orten auch wirklich Hightech zum Einsatz kommt. Aber es geht auch total anders und das kann man im Parkhaus in Lehrte bewundern, weil dort wurde eine Künstlerin ausgewählt, Lisa Premke, die hat sich im Portfolio vor allen Dingen dadurch hervorgetan, dass sie Betonbauten mit mechanischen Dingen bespielt. Also ich habe eine Arbeit von ihr vor Augen, ein Wasserturm aus Beton in Indien, an den sie hunderte von Kunststoff Kettenglieder gehängt hat und die klapperten so vor sich hin. Und Lisa hat genau das oder ist mit diesem Ansatz auch in dieses Parkhaus gegangen und hat zwischen dem dritten und vierten Stock eine große Ebene aufgespannt, auf der hunderte rote Murmeln hin und her rollen. Die Leute können dort hingehen, an bestimmten Vorrichtungen ziehen und dann wird diese Ebene leicht verkippt und diese Murmeln setzen sich in Gang und schlagen gegen den Rand und rollen über so eine Kunststofffläche und erfüllen dieses Parkhaus mit so einem Murmelgeräusch, was ganz anderer Ansatz ist als 128 Lautsprecher. Also die sind beide gleichwertig, aber es ist halt, das eine ist Elektronik, das andere ist Mechanik.
Deckt aber, glaube ich, jetzt die Bandbreite ganz gut ab. Wir können natürlich gar nicht alle 12 Installationen jetzt besprechen, aber ich glaube, es wird so ein bisschen klar, was das überhaupt so an Neuem bieten kann. Also Dinge, die wir häufig so alltäglich wahrnehmen, die plötzlich ganz anders in Szene gesetzt werden oder in einen ganz anderen Kontext. Insofern können wir natürlich nur dazu ermuntern, möglichst viele Orte zu besuchen. Es ist ja auch noch Zeit bis zum 8. Juli. Da schafft man ja noch so einiges.
10.
Entschuldigung.
Noch mehr Zeit.
Kunst, Kultur, 8 und 18. Da sind noch einige Verdreher heute drin. 18. Juli, was natürlich noch schöner ist. Was waren denn für euch die überraschendsten Elemente, mit denen sich plötzlich Töne hervorzaubern ließen? Also alle gucken sich an. Ich moderiere das jetzt hier live. Nils, darf ich dich schon ansprechen? Soweit du überhaupt einen Überblick hast. Du hast wahrscheinlich auch noch nicht alles gesehen. Aber vielleicht gab es schon was.
Jetzt bezogen auf die Kunstwerke, die Frage.
Du darfst frei auswählen.
Ich bin nicht ganz sicher, was an der Hochschule passiert. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine besondere Form. Die Hochschule Hannover ist hier ja auch Kooperationspartner, was uns sehr freut, dass sie dabei ist. Und die hat unter dem Planet MID auch eine Installation gemacht, die ich noch nicht angeschaut habe. Aber ich glaube, ich habe da gestern einen Film, Kurzfilm von gesehen. Das ist schon auch sehr, sehr interessant und spooky, was da passiert, wenn man da unter diesem Planet MID vorbeigeht. Und ich kenne die Quellen jetzt nicht genau, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das überraschende Soundquellen sind.
Unter Corona-Bedingungen mit so vielen Menschen zu planen, das waren ja auch nochmal mehr Online-Plattformen, als man sich in seinem ganzen Leben wahrscheinlich gewünscht hat, wo man eigentlich nichts lieber machen möchte, als sich einfach mal wieder zum Austausch zu treffen. Rita nickt, also auch für die ganzen Ehrenamtlichen, da nochmal den ganzen Zugang zu haben und alles im Blick zu behalten.
Die auch Mailflut.
Die Mailflut, genau, die andere schon täglich haben.
Wir mussten uns mit Zoom-Konferenzen auseinandersetzen. Das haben wir vorher auch noch nicht gemacht.
Ja.
Und ja, das und Hygieneverordnung.
Ja, Hygieneverordnung kann am Ende oder im Sommer diesen Jahres kann das ungefähr jeder in allen Varianten mit Plan A, B und C.
Aber und klar. Da muss ich auch schon ergänzen, dass wir da auch sehr gut zusammengearbeitet haben. Und wir im Nachhinein wirklich froh sind, dass wir das durchgezogen haben, weil es stand dann tatsächlich auch zu einer bestimmten Zeit, Anfang April, als die Inzidenzwerte stabil auf hohem Niveau waren, überhaupt gar nicht wirklich im Horizont zu sehen, dass man Veranstaltungen durchführen kann Mitte Juni und auch die Kunstinstallation an der Öffentlichkeit im öffentlichen Raum zur Verfügung oder zur Schau stellen kann, zu Gehör bringen kann. Von daher war das eine schwierige Entscheidung, das dann trotzdem zu machen. Dabei hat uns aber auch ganz klar das Gesundheitsamt der Region unterstützt Und wir sind jetzt sehr froh, dass die Entwicklung so rasant vorangegangen ist. Vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben genau zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch einen Statistiker bei uns im Haus befragt, wie denn wohl, ob es rein rechnerisch möglich ist, dass man Mitte Juni überhaupt unter 100 kommen kann. So aussichtslos war da die Lage. Und da hat er Anfang April, Mitte April gesagt, wenn man jetzt nur die Zahlen zugrunde legt der letzten Tage, dann sind wir Mitte Juni unter 10. Erstaunlich, dass die Zahlen dann hier in diesem Fall uns auf keinen Fall belogen haben. Und ein paar Spuren noch ergänzend sind natürlich noch auch drin im Programm, also von der Situation zu dieser Zeit. Also wir haben ein paar Online-Formate, sind einfach noch reingerutscht in der Freiabendakademie in Burgdorf, wo es das Thema Hören auch mal aus medizinischer Sicht und aus der Sicht der Hochschule für Musik, Theater und Medien von Professor Altenmüller beleuchtet wird. Aber sonst versuchen wir natürlich möglichst viel Open Air und draußen unter den geltenden Bestimmungen umzusetzen.
Also ich glaube, man kann sich bei allen Beteiligten wirklich nur verneigen, dass in dem Umfang unter den Bedingungen jetzt alles am Start ist. Und das gesamte Programm findet man auch sehr schnell unter intraregionale.org. Da ist alles zu finden. Beschreibung der Installation, Hintergrundinformationen, unter Umständen Anmeldeoptionen, Zeiten. Das sind ja nicht alle Installationen immer geöffnet. Genau, Frank, warum zeigst du immer mit dem Finger auf Nils?
Weil die Anmeldung zu den Veranstaltungen auch über unsere Internetseite www.hörregion-hannover.de laufen. Also da dann, wir sind verschaltet, aber die und von den Kunstvereinen.
So, der Aufwand ist, glaube ich, klar geworden. Wir haben einen Eindruck davon bekommen, was nicht nur an Materialien dabei sein muss, unter anderem 128 Lautsprecher, und das geht ja noch weiter über unterschiedlichste Materialien, über Künstlerinnen und Künstlerhonorare. Das alles geht nur mit zuverlässigen Förderern. Frank, wen gilt es da noch zu nennen?
Ja, das stimmt. Also wir sind unseren Förderern sehr dankbar, weil die nach 2016 sich nochmal in unser Boot gesetzt haben und mit uns das zusammen zu stemmen und zu wuppen, uns da zu unterstützen. Und da ist in erster Stelle die Stiftung Niedersachsen zu nennen. Neu tatsächlich 2021 ist die Sparkasse Hannover dazugekommen. Aber dann auch ein Förderer, der auch ja in diesem Schloss sehr verbunden ist, ist die Stiftung Kulturregion und die Kulturstiftung der Nord-LB. Ja, und dann natürlich auch sehr wichtig für Kunstprojekte, wie wir sind hier in der Region, ist das Team Kultur, das nicht nur eigene Regionsmittel verteilt, sondern auch Projektmittel vom MWK unter die Leute bringt.
In diesem Rahmen kann ich alle da draußen nur auffordern, sich einfach mal loszubegeben und das Gehör zu schulen im weitesten und vielfältigsten Sinne. Und ich danke der Runde, dass sie heute hier war und einen entsprechenden Eindruck vermittelt hat. Ich glaube, es wurde wirklich sehr viel aufgeblättert. Deshalb großes Dankeschön. Nils Meyer von der Hörregion Hannover, Rita Steinbach-Spenhoff vom Kunstverein Neustadt am Rübenberge, Frank Nordig, Atelier Landart und der Ideengeber der Intraregionale. Und wer jetzt noch einen richtig guten Eindruck braucht, der begibt sich jetzt mit Jennifer Borg und Clara Oppelt nochmal in die Kasematten und kriegt mal erste Eindrücke von dem Kunstwerk, was sich hier in den Tiefen und Untiefen von Schloss Landestrost entwickelt hat. Besten Dank, schöne Zeit, bis bald.
Wir sind jetzt nochmal runtergegangen, bin jetzt hier in den Kasematten. Und beschreib mal ganz kurz, was man jetzt hier tatsächlich sehen kann. Es sind über 100 Lautsprecher, die jetzt hier an die Steinwand montiert sind, in einem bestimmten Muster. Thank you. Wir haben jetzt hier einen Testlauf gemacht, einfach mal, um überhaupt mal ein Klangbeispiel zu hören, wie hier die Umgebungs-, der Raumklang in den Kasematten so ein bisschen zusammengeht mit den Geräuschen, die man dann auch tatsächlich bei der Installation hören wird. Wir sind jetzt wieder hochgegangen und befinden uns jetzt in der Gästewohnung, die Clara Oppel hier in Neustadt am Rübenberge netterweise von einem Mitglied des Kunstvereins Neustadt zur Verfügung gestellt wurde. Und hier würde ich hier gerne noch ein paar Fragen stellen. Liebe Clara, sagst du kurz Hallo?
Ja, hallo, Clara Oppel aus Graz. Ich lebe in Graz und ja, ich warte auf deine Fragen, denke ich, oder?
Genau, machen wir so. Ich würde dich gerne ganz kurz vorstellen. Du hast ja schon gesagt, du lebst in Graz, bist aber in Haßfurt geboren. Das ist in Unterfranken, glaube ich, in der Nähe von Bamberg.
Genau.
Mhm. Und du hast in Nürnberg studiert an der Akademie der Bildenden Künste. Mhm. Und zwar bei einem Maler, Diet Seiler, der rumänische Wurzeln hat. Mhm. Und bei einem Bildhauer aus Großbritannien, Tim Scott.
Genau. Ich habe, eigentlich hatte ich schon zu Anfang große Vorstellungen, mich im Raum künstlerisch zu bewegen. Und da habe ich eben bei Scott angefangen, aber bin recht bald zu Seiler gewechselt, weil das einfach viel freier war vom Ansatz her, vom künstlerischen Ansatz. Und und da habe ich dann aber weitergemacht, eben auch dort in der Malerklasse, in Anführungszeichen, habe ich angefangen, kleine Objekte zu bauen und bin dann auch in den Raum gegangen und habe mit Kassettenrekorder und Endlosschleifen begonnen, meine ersten Klangcollagen zu machen. So. Also es war damals noch nicht so einfach, mit Computer umzugehen. Also da war ich ja unerfahren, aber das ging schon. Also es war ja 95 hatte ich angefangen ungefähr damit, mit meinen ersten Experimenten. Und zwei Jahre später habe ich ein Gastsemester in Wien gemacht und habe mir auch speziell Wien ausgesucht, weil ich hörte, es gibt dort Tonstudios und auch einen Studiengang an der Musikhochschule und dieser Austausch in Wien, da kannte ich auch ein paar Leute. Und ja, dann bin ich einfach mal für ein Semester dahin, wollte mich aber weiterhin in den bildnerischen Bereich bewegen, also weil ich ja keine Technikerin bin. Also ich bin dann direkt an die Akademie der Bildenden Künste in Wien. Ja, und das war dann so klasse, dass ich dann gleich mal geblieben bin.
Was ist sozusagen, also hast du sozusagen eine spezielle Herangehensweise, wenn du jetzt mit Räumen arbeitest oder mit Klang im Raum arbeitest, wo du jetzt sagen kannst, da ist der Ausgangspunkt? Also beispielsweise ist der Ausgangspunkt eine Zeichnung? Ist der Ausgangspunkt erstmal überhaupt ein Gefühl für den Raum zu bekommen? Wo fängst du da an?
Ausgangspunkt ist wirklich so oft, also sehr oft, das visuelle Moment. Also und ich stelle mir aber ziemlich bald, wenn ich mir sowas im Kopf vorstelle oder ausmale, habe ich dann eigentlich auch schon Assoziationen für einen Ton und taste mich so dahin. Ja, und es fängt auch mit, also ich fange sehr gerne mit Zeichnungen an. Also eher so grafisch, also so Raum, in den Raum gedacht, so. Also auch, weil ich die Vorstellung habe, dass, oder nicht die Vorstellung habe, der Ton ist einfach dreidimensional, der bewegt sich im Raum, reflektiert an den Wänden, am Boden, wird weggeschluckt von porösen Oberflächen, je nachdem, oder ein Gegenstand resoniert anders als der andere, das ein anderes Ding, so. Ja, also ich finde ja, dass so jedes jedes Material so seine eigene Schwingung, sein Eigenleben hat. Also auch wenn man es jetzt nicht so wirklich hört. Aber sobald ich zum Beispiel einen Transducer oder einen Tonabnehmer, also ein Transducer ist ein Lautsprecher, der die Schwingungen auf das Material überträgt und dann bringt das Material in Schwingung. So, das schwingt dann mit. Mhm. Und also ist es ganz, ganz deutlich zu hören, zum Beispiel bei meinem Objekt Schlafstimmen. Da hatte ich damals so Porzellan gehabt und es hat so einen eigenen klirrenden Ton erzeugt, so diese Resonanz zum Beispiel.
Wie bist du hier zum Beispiel vorgegangen? Du hast hier im Schloss Landestrost in den Kasematten etwas installiert und das ist ja auch ein, sag ich mal, eher ein bisschen merkwürdiger Bereich. Das ist ja eine ehemalige Verteidigungsanlage, wo man eigentlich im Prinzip Truppen, also von der Größe her, glaube ich, hatte ich gelesen, kann man eben halt auch berittene Truppen von A nach B ziehen, wo die sozusagen im Gebäude dann vertauscht werden können, ohne dass jemand gesehen wird. Ist ja auch irgendwie wahrscheinlich von der Atmosphäre her erstmal kein einfacher Raum.
Ja, es war ja da die Ausschreibung und die Kasematte, die hat mich einfach von dieser Länge, diese Dimension angesprochen. Ich habe hab versucht, dieses Geschichtliche auszublenden, das, diese ganze belastende Seite, einfach nur an den Raum an sich betrachtet. Also die Kasematte hat ja fast 100 Meter Länge. Und da hatte ich eben auch durch diesen, zwar jetzt nur über Foto, diesen Eindruck, ja, also da könnte ich schon mit Ton arbeiten, der sich so im Raum bewegt. Mhm. So. Und mehrkanalig arbeiten von erster Spur zur zweiten oder den Ton so springen lassen. Also ja, halt genau, so örtlich arbeiten. Also, und ich weiß ja auch, dass so Steinwände, die absorbieren den Ton. Und das habe ich mir gut vorstellen können, dass das eine klasse Akustik dort hat. So. Ja, sowas. Und dann habe ich das versucht, mich darauf einzulassen.
Die Arbeit, die du da jetzt installiert hast, heißt Transient. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, weil das ja tatsächlich auch, oder Transient eben auch ein Begriff aus der Akustik ist. Mhm. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Weil Transient kommt ja von lateinisch transire für übergehen oder vorbeigehen.
Genau.
Und genau, da kannst du, vielleicht kannst du es ja, noch mal ein bisschen mehr erklären, wenn es überhaupt eine Bewandtnis hat.
Genau, entschuldige. wie gesagt, vorher habe ich so das Empfinden für mich, die Räumlichkeit beschrieben, dass sich der Ton so in der Länge ausbreiten kann, sich wieder zurückwerfen kann. So. Und genauso eben die Besucherin kann das auch. Also man kann dann am Ort selbst diese Klangzonen betreten, durchschreiten. Und ja, also da war für mich ganz stark die Vorstellung, dass es gut klappt. Also und deswegen auch transient. Also man geht vorbei, aber und es verändert sich was und man nimmt es mit. Und ja, der Ton trägt sich so entlang und auch das Bild, das Visuelle. Also ich habe ja 128 Lautsprecher, die an der Wand so entlang wuchern mit all den Kabeln, die dazu notwendig sind. So, ja, und das führt einen auch ein bisschen so durch diese Räumlichkeit.
Wie gehst du dann weiter vor? Weil du arbeitest ja nicht sozusagen mit den Klängen des Raumes direkt, sondern eben machst ganz andere Aufnahmen, sogenannte Field Recordings. Das sind halt eben Aufnahmen im Außenraum, die nicht im Tonstudio entstanden sind. Und da warst du ja ziemlich viel in der Umgebung von Neustadt unterwegs. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben.
Genau. Ja, also Ausgangsmaterial ist meist O-Ton Und auch hier habe ich das so gemacht, dass ich erstmal mich darauf eingelassen habe, was gibt es hier in der Umgebung, was Besonderes habe ich natürlich gesucht, recht bald gefunden, was auch die Kasematte bietet, nämlich, ich verrate es jetzt, es sind so Wesen, die in dem Tunnel auch leben. Das sind kleine Fledermäuse, die aber ausgeflogen sind jetzt. Die sind jetzt nicht drin. Ich war draußen unterwegs. Ja, da gibt es einige Stellen hier in der Umgebung, wo man die Fledermäuse findet. Und ich habe Kontakt aufgenommen mit Biologen und Naturkundlern, die mich da ein bisschen eingeführt haben. Und ja, und da war ich dann auf Klangforschung der Fledermäuse unterwegs, ja. Und ja, also mich hat es besonders eben, weil ja die da ihren Winterschlaf auch haben, habe ich, also irgendwie ist es spannend, wie ist das und was passiert da eigentlich, wenn ich jetzt das wieder, während sie nicht anwesend sind, zurückbringe, so an diesem Ort. Und man kann die Fledermäuse ja nicht einfach so mit Mikrofon aufnehmen, da die Fledermäuse im Ultraschallbereich ihre Laute abgeben. Und da gibt es eben spezielle Geräte, Detektoren, die die Frequenzen runterbrechen aufs Hörbare. Und das habe ich dann gleich zu meinem Audio-Recorder gekoppelt und die Aufnahmen gemacht. Sehr spannend, ja.
Vielleicht können wir da auch mal kurz reinhören.
Mhm. Ja, also das ist jetzt eine Mischung aus Zwergfledermäusen und auch Abendseglern sind ein bisschen im Hintergrund. Diese Geräusche habe ich direkt am Schloss aufgenommen. Oder noch hier. Es klingt ein bisschen so, als würden so Perlen fallen, finde ich so. Und das nächste Beispiel ist dann die sogenannte der Abendsegler. Das ist das hier. Genau. Also das Spannende war hier, das war an einem Gewässer und ich stand da so am Ufer und hatte wirklich das Gefühl, der Schall wird auch so entlang des Gewässers getragen. Also die schwirren ja an einem vorbei, diese Tiere. Und ja, also das hat so was Nahes und Fernes auf jeden Fall gehabt, so.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Clara, für das Gespräch und für diese vielfältigen Höreindrücke, die wir gewinnen durften und wünsche viel Spaß bei der Intraregionale.